Ich hatte heute an ein spezielles Thema gedacht. Ermahnungen. Ermutigungen können wir auch überschreiben. Oder Ermunterungen. Wenn man die Briefe des Apostel Paulus liest und auch die von Petrus, sind sehr viele Ermahnungen, Ermutigungen da drin. Und das war wahrscheinlich damals und nicht nur damals nötig. Ich lese eine Stelle hier aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, ab Vers 8. Da schreibt Petrus: Endlich aber seid gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte seine Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Truch reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Und noch einen Vers aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Da schreibt Paulus an seinem geliebten Kind Timotheus: Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästern, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter unbesonnen aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott. Und eine dritte Stelle aus dem Galaterbrief als Kontrast. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern oder einander beneiden. Soweit diese Bibelstellen. Meine Lieben, das Thema soll heute heißen: Wie gehen wir miteinander um? Ich weiß, dass Sie in Coesfeld hier sehr liebevoll miteinander umgeht und man spürt auch die gute Atmosphäre. Und meine Frau und ich fühlen uns hier ja wie zu Hause, muss ich dabei sagen. Aber trotzdem gilt dieses ermahnende Wort auch im Grunde uns. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehst du mit dir selbst um? Wäre die nächste Frage. Wir lesen fast täglich in den Zeitungen von Gewalt gegen Personen, gegen Sachen. Da werden Autos angezündet in Berlin, in Münster, nicht? Jeden Tag lesen wir von irgendwelchen Rübeleien in der U-Bahn, in der Straßenbahn, im Bus. Und die Leute fragen sich, wo kommt das her? Wo kommt diese Aggression her? Diese Aggression, die beginnt ja schon in den Schulen. Der wird gemobbt, der wird ausgegrenzt wegen irgendeiner Kleinigkeit. Da wird heute geprügelt, bis der am Boden liegt. Und früher hat man gesagt, wenn der am Boden liegt, dann ist Schluss. Heute tritt man noch und nimmt den Tod eines anderen billigend in Kauf. Es ist erschreckend. Man spricht von der Verrohung unserer Gesellschaft. Und die Soziologen stellen sich die Frage, wo kommt das überhaupt her? Ist es Frust, ist es Langeweile? Ist es die Angst, beruflich oder privat zurückzufallen? Was sind die Gründe? Und ein Grund, können wir sagen, ist auch die Entchristlichung unserer Gesellschaft. Wenn wir dann sehen, immer weniger Menschen gehen in die Kirche. Und auch da empfangen viele Leute ja ganz andere oder in der Kirche empfängt man eine gute Botschaft, während man Fernsehen und die Medien doch eine ganz andere Botschaft. Da heißt die Botschaft, setz dich durch, wende Gewalt an, wenn es sein muss, auch Brutalität, schlage zu, heute schlägt man schneller zu. Und dieses Gewaltphänomen ist erschreckend. Der Vater der Aggression und der Wut ist Satan, das wissen wir. Er ist der Fürst dieser Welt. Nicht? Und schon ganz früh in der Bibel wird uns berichtet, Kain erschlug seinen Bruder Abel, weil Gott das Opfer des Abel liebevoller ansah. Und auch Lamech rühmt sich, er hat zwei Frauen genommen, obwohl Gott nur die eine Ehe eingeführt hat. Er rühmt sich, zwei Frauen genommen hat und rühmt sich, dass er einen Knaben erschlagen hat und einen Mann. Und in 1. Mose 6, das ist dann die Geschichte von der Bau der Arche Noah, da heißt es, und die Erde war erfüllt von Gewalttat und Gott sah es. Das ist die Frucht, die Gewalttat. Recht und Gerechtigkeit bleiben auf der Strecke. Wenn wir da noch eine Zeitung lesen, nicht? Diese Rennfahrerei in den mitten in der Stadt, da wird auch ein billigen Kauf genommen, dass jemand zu Schaden kommt, wie in Köln, wie in Berlin. Ja, wo sind wir denn? Und kein Mitleid mit den Opfern. Alles dreht sich nur um die Täter. Da müssen wir fragen, was sagt die Schrift dazu? Was sagt die Bibel dazu? Und die Bibel gibt uns ganz klar und eindeutig Hilfestellung und sagt, wir sollen auf Jesus sehen, was er getan hat, wie er sich verhalten hat. Ich glaube, Johannes sagte, der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richte. Das heißt, Jesus wurde geschlagen, gegeißelt, ans Kreuz gehängt, er hat nicht gedroht. Manch einer von uns hätte vielleicht, wäre der Kragen geplatzt. Nein, Jesus hat das alles ertragen. Der Hebräerbrief lüftet das Geheimnis. Warum? Für die vor ihm liegende Freude. Er wusste, dass durch sein Werk vom Golgatha und durch die Auferstehung Menschen erlöst werden. Aus allen Sprachen und Nationen weltweit. Für die vor ihm liegende Freude hat Jesus das Kreuz erduldet. Wunderbares Geheimnis. Und schon früh sehen wir im 2. Mose 34, das ist die Begebenheit, als Mose den Wunsch spürt, Herr, ich möchte dich doch einmal sehen, wie du bist. Gott sprach immer in Gesichtern oder brennenden Dornbusch oder hinter Vorhängen. Ich möchte einmal sehen, wie du bist. Da sagte Gott zu ihm, zu Mose, kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Aber da ist ein Fels bei mir, in einer Felsspalte. Da werde ich an dir vorübergehen. Mit meiner Hand werde ich mein Angesicht bedecken und du wirst mich nur von hinten sehen. Dann stellte er Mose, heißt es da, auf einen Felsen. Schön bemerkenswert, auf einen Felsen. Und der Fels, wissen wir aus dem 1. Korintherbrief, ist Christus. Also Gott stellt Mose gewissermaßen auf den Fels Christus und dann geht er an ihm vorbei und offenbart ihm seine Herrlichkeit. Und während Gott vorbeigeht, sagt Gott, der Herr, Herr, Gott ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt auf Tausenden von Generationen, der Schuld vergibt und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern in das dritte und vierte Glied. Da warf sich Mose eilends nieder und betete an. Also Gott ist grundsätzlich gut zu uns Menschen, liebevoll, freundlich. Und so sollen auch wir sein. Wir sollen die Reflektoren sein. Wir sollen das Empfangene, Positive, wiedergeben. Unser Herr Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Was ist ein Joch? Ein Joch muss man ziehen, kennen wir von den Pferden her, nicht? Wurden eingespannt. Aber Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und alle, die im Dienste Jesu stehen, wissen das. Es ist eine Last, aber die Last ist leicht. Warum? Weil Jesus dabei ist. Also auch Jesus ist mitfühlend, freundlich. Heute Morgen haben wir gehört von dem Thomas. Der war nicht dabei bei der Auferstehung, beziehungsweise als der Herr den Jüngern erschien. Und normalerweise wird man heute sagen, was, der glaubt nicht, dann hat er nichts in unserer Gemeinde zu suchen. Ne? Raus, ne? Nein, Jesus ist anders. Er erscheint extra nochmal dem Thomas und sagt, Thomas, komm, nimm deine Hand, sieh meine Hände und meine Seite. Und dann ganz freundlich, und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Das ist Liebe, das ist Nachsicht, das ist Langmut, langer Atem. Selbst bei der Gefangennahme sagt Jesus zu dem Judas, Freund, wozu bist du gekommen? Er nennt ihn Freund. Ist nicht ironisch gedacht, nein, nein. So ist Jesus, freundlich, liebevoll. Also, wir sollten als Christen ein Gegenpol setzen zu der Verrohung unserer Gesellschaft. Und die Gesellschaft verroht nicht nur, was wir so im Fernsehen und in Zeitungen lesen, sondern sie umfasst viele Lebensbereiche und die Einschläge kommen immer näher. Rüpeleien sind an der Tagesordnung. Nein, wir Christen wollen uns anders verhalten. Wir wollen uns so verhalten, wie Jesus sich verhalten hat. Wir sind freundlich. Wir üben keinen Druck aus, auch keinen religiösen Druck, auch keinen persönlichen Druck, sondern wir wollen einander dienen. Jesus hat auch gedient. Ich denke an Johannes 8, als man die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Frau beim Ehebruch erwischt haben. Und sie bringen ihn zu Jesus und sagen zu ihm, so Meister, die hat jetzt die Todesstrafe verdient, die Steinigung. Die Beweise sind ganz klar. Und Mose hat es angeordnet. Was sagst du? Es war eine Falle. Und Jesus bückt sich und schreibt da in dem Sand und schreibt und sie warten auf seine Stellungnahme. Und dann sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ah, und ja, da hatten sich schon alle gute Steine ausgesucht. Ah, wer ohne Sünde ist, dann sind alle weggegangen. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, Weib, ist keiner mehr da, der dich verurteilt? So verurteile ich dich auch nicht. Aber dann kommt ein Imperativ, ein Befehl. Gehe hin und sündige nicht mehr. Das ist ein Befehl. Wird oft so in der Bibel so sanft gelesen. Nein, ein Imperativ, ein Befehl. Sündige nicht mehr. So geht Jesus mit Menschen um. Oder Johannes 4, vom Jakobsbrunnen. Da gibt es viele solcher Begebenheiten. Von Jesus lernen, so wie er sich bewegt hat. So müssen wir als Salz der Erde wirken in unserer Nachbarschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz, da, wo Menschen zusammen sind, wo die ganz unterschiedlichen Mentalitäten sich treffen. Der eine sagt, das müssen wir so machen. Und der andere sagt, als Christ soll man sagen, gib ihm noch mal eine Chance. Der war vielleicht krank oder hat ein Tief gehabt oder wie auch immer. Sei nicht so unbarmherzig. In Lukas 6 sagt der Herr Jesus, seid auch barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Also wie der Vater, wie der Sohn, so auch seine Kinder, so sollst du auch sein. Christen sind die Alternativen in dieser Welt. Nicht irgendwelche Parteien oder Organisationen. Christen sind die Alternativen. Sie leben anders. Jesus hat uns gesandt, So sagt es im Lukas-Evangelium, wie Schafe mitten unter Wölfe. Ja, das sind Wölfe, wenn wir die Zeitungsberichte lesen, wie geschlagen wird, getreten wird, geraubt wird. Wir sind unter Wölfen. Haben denn die Schafe eine Chance? Normalerweise würde man sagen, die Schafe haben überhaupt keine Chance. Doch, weil die Schafe einen guten Hirten haben. Der gute Hirte sorgt für seine Schafe. Das ist der große Unterschied. Nun kommen wir zu unserem Predigtext aus 1. Petrus 3, Vers 8. Der Brief ist gerichtet an Christen in der Zerstreuung. Pontius, Galatien, Kappadokien, Bithynien und so weiter. Also Christen waren zur damaligen Zeit in dem heutigen Türkei an verschiedenen Orten zerstreut. Und der Apostel Petrus wendet sich in diesem Brief an diese Zerstreuten. Und die Gemeinde Jesu ist auch heute zerstreut. Wir denken an die armenischen Christen vor 100 Jahren, nicht? Dieser große Völkermord an den Armeniern, 1,5 Millionen wurden in der heutigen Türkei wurden umgebracht. Nicht? Bis heute ein gewaltiges politisches Thema. Aber wir denken auch an die armenischen Christen, koptischen Christen, nubischen Christen, äthiopischen Christen. Das sind alles oft kleine Minderheiten, die auch verfolgt werden. Wir haben es heute Morgen gehört von oben dort. Nicht? Das ist aber die Gemeinde Jesu. Sie ist die Gemeinde in Knechtsgestalt. Sie ist nicht die Gemeinde, wie uns das, muss ich leider sagen, die Großkirchen so zeigen, so in großer Pracht und wie der Petersdom in Herrlichkeit. Die Gemeinde Jesu ist immer die ausgegrenzte, verachtete Gemeinde in dieser Welt. Und so wie der Meister ja auch ausgegrenzt war. Petrus stellt in seinem Brief an die zerstreuten Christen zunächst mal das Heil dar. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der euch wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Dann wendet er verschiedene Ermahnungen an, auch in puncto Ehe, Kapitel 3, und wendet sich dann hier an einem ganz speziellen Thema. Endlich aber seid gleichgesinnt. Das macht uns aus dem ersten Augenblick so ein bisschen befremdend. Das passt eigentlich gar nicht so in unserer vielleicht gemeindlichen Umgebung. Aber wenn wir zurückblicken, so die Gemeinde Jesu, da gab es immer oder häufig Ungereimtheiten. Denken wir an Korinth, 1. Korintherbrief. Da kamen die Korinther zusammen zum Abendmahl, da kamen die Reichen, nicht? Prächtige Gewänder, haben ihren Wein mitgebracht und sie haben nicht das Abendmahl gefeiert, so wie wir das kennen, sondern sie haben da richtig eine Mahlzeit rausgemacht. Und einige von den Reichen waren dann anschließend betrunken, haben ihre Sklaven mitgebracht und jeder sah auch ihren Reichtum an. Nicht? Aber da gab es auch die einfachen Menschen, die Armen, die wurden beschämt. Die muss auch Paulus ermahnen. Könnt ihr nicht zu Hause vernünftig essen? Dann kommt ihr zu uns, gesittet und ordentlich, und feiert hier das Mahl des Herrn. 1. Korinther 10 und 11. Alles geschieht zu seiner Ehre. Und da waren auch noch Leute in Korinth, die haben einander Prozesse geführt. Die saßen in der gleichen Gemeinde und haben Prozesse vor weltlichen Richtern geführt. Und da flogen die Fetzen. Hat man sich in der Gemeinde wahrscheinlich gar nicht mehr gegrüßt. Aber man war in derselben Gemeinde. Und da gab es andere, nicht? Die nannten sich die großen Leute Apollos, nicht? Und dann kamen die Leute, haben dollen Erkenntnissen, andere haben sich gerühmt, wir können Zungen reden. Ja, was bist du denn? Du kannst ja kein Zungen reden. Das waren alles Auswüchse. Und Paulus muss das, was auf dem Kopf steht, auf die Füße stellen. Leute, bleibt doch mal vernünftig. Alles wirkt ein und derselbe Geist. Ob du nun Zungen reden kannst oder nicht, ob du Weissagung hast oder ob du Wunder an der Heilung oder des Gebetes hast, alles wirkt ein und derselbe Geist. Seid doch tolerant, geht doch liebevoll miteinander um. Das ist die Botschaft. Denn sonst geschehen ja Fraktionen, nicht? Dann sagen wir sind des Apollos, nicht? Wir sind des Justus und wir sind des Paulus. Wir sind dem. Fraktionsbildung in der Gemeinde. Paulus gebraucht hier ein kräftiges Wort und will die Dinge mal richtig in Ordnung bringen. Und dabei möchte ich mal drei Punkte angeben. Nicht so sehr, was Paulus sagt, sondern wie er es sagt. Er sagt es erstens mit liebendem Herzen. Mit einem Herz, das mitfühlt, das zurechtbringen will. Nicht so nach der Haut-auf-Methode, sondern liebevoll. Jemand sagte mal, du kannst einem Menschen alles sagen, auch schwierige Themen, aber sag es in Liebe. Wahrheit ohne Liebe ist grausam. Der Arzt, jemand sagt, du hast Krebs, sieh mal zu, dann ist es grausam. Aber wenn er es ihm mit viel Liebe sagt, mit Hilfe verbunden, dann kann man jemand alles sagen und auch helfen. Also, Paulus sagt, ihr seid zu Königen und Priestern berufen. Das sagt Petrus später. Königen und Priestern berufen. Ihr seid von Gott auserwählt. Ihr seid seine Kinder. Begreift das doch. Deshalb geht auch liebevoll als Königskinder miteinander um. Habt Geduld miteinander. Der eine oder andere ist noch nicht so weit in seiner Erkenntnis oder in seinen Vorstellungen und wie auch immer. Jeder Mensch ist anders, unser Temperament ist anders. In der Ehe sind wir anders, Mann und Frau sind anders. Also wir müssen lernen, miteinander umzugehen. Wir sind Könige und Priester und wir sollen aber nicht herrschen, sondern dienen. Dienen heißt, was kann ich für dich tun, Anna? Ich bin für dich da, Olga. Zu unserer Nachbarin haben wir gesagt, Doris, die hat schon mal so Panikattacken. Und da haben wir zu unserer Nachbarin gesagt, Doris, sie wohnt genau uns gegenüber, sag ich, ruf uns an Tag und Nacht. Aber doch nicht Nacht. Doch, sagt, haben wir gesagt, meine Frau und ich, auch nachts kannst du uns anrufen. Dann kommen wir und helfen dir und nehmen alles, werden alles in die Wege leiten. Immer da. Dienen. Heute will ja keiner mehr Diener sein. Heute wollen wir ja uns profilieren, nicht? Wenn wir so die Welt sehen, nicht? Wir wollen Karriere machen und es zu etwas bringen. Und dann steigt unser Ansehen, nicht? Und dann sagen die Leute, oh, guck mal, der hat es weit gebracht, nicht? Die Bibel sagt etwas anderes. Dient einander in der Liebe des Christus. Der Jesus hat auch seinen Jüngern die Füße gewaschen. Es war Sklavenarbeit. Die schmutzigen Füße. Ein Behälter mit Wasser nehmen und dann sich da hinsetzen und der andere sitzt dann auf dem Stuhl. Nicht? Nicht herrschen, sondern dienen. Ich weiß von einer Geschichte, ich mal ganz kurz einblenden, von einem Direktor, Bankdirektor, der litt darunter, dass er nur 1,45 groß war. Ja, und die Kunden waren ja alle 1,70, 1,80, nicht? Große. Ja, und dann saßen die ja vor ihm, nicht? Und die Kunden haben auf ihn runtergeblickt. Hat er kurzerhand die Besucherstühle, hat er dann abgeschnitten um 20 Zentimeter, dass der Gast dann immer tiefer saß und seinen Stuhl hat er dann hochgestellt, sodass er von oben heruntersehen kann, nicht? Ja, ist Eitelkeit, nicht? Man will mehr sein, als man ist, nicht? Ist ein Problem. Das nur am Rande. Der zweite Punkt. Paulus sagt es deutlich. Er sagt auch in dem ersten Korintherbrief, dass eben Kinderschänder und Hurer das Reich Gottes nicht ererben werden. Und er zieht alle Register und sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Überlegt, mit wem ihr euch, ihr Korinther, euch abgebt. Prüft eure Freunde und Freundinnen. Das heißt für uns auch, wir sollen mit jeder Mensch natürlich Kontakt haben und klar, aber es gibt auch unter Umständen Arbeitskollegen und Leute, die eine ganz verdorbene Gesinnung haben. Ich habe das auch selbst erlebt. Ich hatte meinen Arbeitskollegen, der hat alle krummen Dinger gedreht, die man nur drehen konnte. Und dann habe ich gesagt, so geht das nicht. So geht das nicht. Das ist kein guter Umgang. Davon, solchen Leuten muss man sich trennen. Der dritte Punkt. Christus. Ein Verhalten, das uns prägen soll. Wir sollen uns von Jesus prägen lassen. Nicht? Kennen wir ja, den Prägemuster, nicht? In der Spinnerei werden dann die Farben geprägt und dann kommt eine Maschine und die prägt dann das Muster auf den Stoff. So sollen Christen von Jesus geprägt werden. Und wie geschieht das? Dadurch, dass wir sein Wort lesen. Dass sein Wort, wie es die Schrift sagt, in uns Raum gewinnt. Das heißt, das Wort Gottes, viele Bibelverse, habe ich dann hier auf der Festplatte. Und nicht nur auf der Festplatte, sondern ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Tatsache ist, dass die Gemeinde und die Kirche Jesu ja schon früh sich zerstritten hat. Denken auch Apostelgeschichte 13, der Streit zwischen Paulus und Barnabas wegen dem Markus, nicht? Aber später hat man sich wieder zusammengesetzt und hat man sich wieder versöhnt. Also es geht. Der Weg dahin zu dieser Einmütigkeit zeigt uns die Schrift auch. Das heißt die Strategie, den Weg dahin, 1. Korinther 13. Das ist das hohe Lied der Liebe. Da wird all unser Tun gemessen an der Liebe. Und es ist alles wertlos, wenn du nicht die Liebe zu Jesus dazu hast. Wenn dich nicht die Liebe des Christus treibt zum Singen, zum Beten, zur Gemeinschaft, zum Technikgestalten und Kinderstunde und was. Es soll von der Liebe zu Christus geprägt sein. Ihr Lieben, dann fällt alles leicht. Dann kann ich sonntags in den Gottesdienst geben, dann ist das keine Pflicht, sondern ich freue mich. Ich freue mich. Ein Sonntag ohne Gottesdienst, ihr Lieben, ist kein Sonntag für mich und meiner Frau. Da kommen wir gestärkt und ermutigt durch Gottes Wort und wissen wieder um den Zuspruch des Herrn und seinen Segen. Also, alles in Liebe. Salomo sagt mal, die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Kleine Nickeligkeiten, auch in der Ehe kann das passieren, nicht? Wenn der Mann immer meckert, nicht? Um dies und das und die Frau so und so, nicht? Da schaukelt sich schnell was auf, nicht? Aber bei Licht besehen sind es Kleinigkeiten, nichts Großes. Nickeligkeiten, Vorwürfe. Bitte keine Vorwürfe, bitte keine Nickeligkeiten. Lasst euch von der Liebe zu Christus bestimmen. Allein das Wort des Herrn soll gelten, dienen einander. Unser Text sagt, endlich aber sei gleichgesinnt. Endlich heißt hier zusammengefasst. Habt die gleiche Gesinnung. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, nicht? Das ist menschlich. Aber diese Meinung darf uns nicht in der Gesinnung trennen. Was ist die Gesinnung? Die Gesinnung ist die ethisch-moralische Komponente, die uns bestimmt, unsere Persönlichkeit bestimmt. Das ist die Gesinnung. Als Christ trage ich die Gesinnung Christi. Messe ich alles an dem Maßstab des Christus. Würde Jesus auch so handeln? Würde er auch so aufbrausend? Würde er auch da etwas wegnehmen oder stehlen oder das? Das würde Jesus nicht machen. Also, der Maßstab ist Jesus. Endlich aber seid gleichgesinnt. Gleichgesinnt voll brüderlicher Liebe. Hätte auch schreiben können, mit brüderlicher Liebe. Nein, voll brüderlicher Liebe. Ist ein Knackpunkt, gebe ich zu. Menschlicher Umgang miteinander ist immer schwierig, nicht? Weil wir ja alle verschieden sind. Aber wir müssen uns an uns arbeiten. Ich muss an mir arbeiten, du musst an dich arbeiten, damit wir dieses Wort von der gleichen Gesinnung, von dem Mitfühlen, von der brüderlichen Liebe, dass das auch in uns wirkt und Platz findet. Und wir danach auch handeln zu seiner Ehre. vollbrüderlicher Liebe heißt auch, betone das Gemeinsame, die Zusammengehörigkeit. Wir gehören zusammen hier in Großfeld. Wir sind wie eine Familie. Wir sorgen für uns. Ist jemand krank, beten wir für ihn, besuchen ihn. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Kann keiner fröhlich sein, wenn einer traurig ist. Nicht? So ist Gemeinde Jesu Christi sein Leib. Sie soll das widerspiegeln, was ihm wichtig ist. Also, vollbrüderliche Liebe. Das heißt auch dem anderen entgegenkommen. Auch wenn ich mal nicht ganz so seiner Ansicht bin. Und in Buhr in der Gemeinde ist das auch dann, nicht? Da ist man nicht immer einer Meinung, nicht? Aber es darf nicht zum Zerwürfnis kommen. Es darf nicht zum Zerwürfnis kommen. Dann muss man immer sich selbst hinterfragen, ist meine Sichtweise richtig? Nicht? Ich kann nämlich auch ganz schön hakelig sein. Also, wenn meine Frau mal fragt, nicht? Also ich kann dann auch ganz schön ekelig sein. Ja. Also muss man sich selbst ein wenig zurücknehmen. Und dann sagt Petrus das andere. Segnet, weil ihr zum Segen berufen seid. Das ist euer Job. Segen heißt ja nicht nur so, nicht? Hier zum Abschluss zum Segen des Gottesdienstes. Segen, segnet, das Wort, ist ja in der Mehrzahl im griechischen Urtext, in der Mehrzahl ausgesprochen. Segnen heißt meinem Nächsten Gutes tun. Verschieden Gutes tun. Wo kann ich dir helfen? Ich stehe dir zur Verfügung. Katharina, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Nicht? Dass wir einander mitfühlen, annehmen. Das meint hier segnen. Und das ist eure Berufung, denn die Liebe, die du investierst, die Freundlichkeit, kommt immer auf dich selbst zurück. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich hatte ja mal eine Schwester in Dülmen besucht, in dem Hospiz, und hier aus der Gemeinde, und sie war sehr krank, und da habe ich mit ihr gesprochen, einige Worte, und dann habe ich gesagt, darf ich noch mit dir beten? Ja, dann habe ich mit ihr gebetet, dann hat sie für mich gebetet. Ihr Lieben, da war ich aber richtig betroffen. Damit habe ich nicht gerechnet. Da hat diese sterbende Frau mich gesegnet. Und ich bin hingegangen und wollte ihr eigentlich Gutes tun durch Gebet. Aber da bin ich runtergegangen, habe mich im Aufenthaltsraum einen Augenblick hingesetzt, eine Tasse Kaffee getrunken und habe mal darüber nachgedacht. Und ja, es war eine ganz neue Erfahrung. Ich wollte jemanden trösten und der hat mir Segen zugesprochen. Ach, du spürst richtig den Atem Gottes. So hat die Schwester gebetet. Ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe. So sollen wir uns verhalten. Segnet umfasst alle Lebensbereiche nach Geist, Seele und Leib. Tut einander Gutes. Das ist unsere Berufung. Warum? Weil ihr Segen ererbt. Wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichten wird, sein 1000-jähriges Friedensreich zunächst mal, dann werden wir Segensträger sein auf dieser Erde. Und bei dem neuen Himmel, neuer Erde, da werden wir auch einander segnen. Da herrscht ein ganz anderes Klima, weil die Sünde nicht mehr da ist. Und wir dürfen uns schon jetzt in diesem Segen üben. Das ist die Sprache des Himmels. Das ist die zukünftige Sprache, die Sprache Kanaans, ja. So sollen wir sein, liebevoll, herzlich, freundlich, rücksichtsvoll miteinander umgehen. Und dann sagt zum Schluss noch Petrus, jagt dem Frieden nach. Dem Frieden nachjagen? Ja, der Friede ist wie ein scheues Reh, es ist schnell weg, der Friede ist schnell kaputt. In der Ehe, am Arbeitsplatz. in der Gemeinde, überall da, wo Menschen sind. Der Frieden ist schnell gefährdet. Jagt dem Frieden nach mit aller Heiligkeit. Das heißt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Nicht? Verhaltet euch so, wie sich der Meister verhalten hätte. Jagt dem Frieden nach. Ihr Lieben, das ist etwas ganz Wunderbares. Für uns eine beständige Arbeit. Es ist eine Arbeit, die nie aufhört. Auch nicht bei mir. Ich werde bald 76 Jahre, da muss ich immer noch lernen. Da gibt es immer noch bei mir Ecken und Kanten, die abgefeilt werden müssen, ihr Lieben. Und das hört niemals auf. Ich komme zum Schluss. Bitte versteht dieses Wort der Ermahnung nicht mit Zeigefinger, sondern als Ermutigung, als Ermunterung. Vor dem Hintergrund, ihr seid berufen zu Königen und Priestern. Ihr seid einem hohen Preis erlöst und erkauft durch Christi Blut und Auferstehung. Ihr gehört jetzt ihm. Euer Bürgerrecht ist in dem Himmel, nicht mehr hier. Alle unseren Besitz lassen wir zurück. Keiner nimmt was mit. Aber wohl dem, wenn wir ein gefülltes Herz haben, das können wir mitnehmen. Und der Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Keine 9, 20, 50 oder 100 Gebote. Ein neues Gebot gebe ich euch. Und damit schließe ich. Dass ihr einander liebt. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger oder Kinder seid. Ihr Lieben, das wollen wir praktizieren zu seiner Ehre. Und dann wird das auch seine Abstrahlung halten hier in Großfeld. Nicht? Liebevolle Gemeinde ist immer auch anziehende Gemeinde. Da ist etwas anderes, da herrscht ein anderer Ton. Die sorgen füreinander, die lieben einander. Das ist die beste Werbung. Da tut der Geist Gottes hinzu und baut seine Gemeinde. Amen.